Ja, ich freue mich auch. Es ist ein großes Privileg, hier zu sein. Und wir haben uns echt gefreut, einfach euch als Gemeinde einmal kennenzulernen vor Ort. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ihr kennt die Osterfreizeit schon sehr lange. Und wir waren jetzt das erste Mal auch dabei und durften einige von euch schon sehen und ein bisschen mit euch reden. Und ich freue mich auch sehr, Gottes Wort heute Morgen mit euch zu lesen und einzutauchen. Ihr habt gemerkt, von den Liedern her schon, wir hatten ja immer wieder das Thema des Gebets. Wir wurden in den Liedern und in eigentlich auch im Psalm, den wir gelesen haben, zum Gebet aufgefordert und haben gesehen, wie Heilige gebetet haben. Und ich dachte, dass wir dieses Thema noch einmal zusammen anschauen können. In der Osterfreizeit hatte ja Walter einiges über Gebet gesagt und über Matthäus 6 und das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Und wir schauen uns heute einen Text ein Kapitel später an, im Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Also bitte schlagt mit mir zusammen auf, Matthäus Kapitel 7. Und ich lese euch ein wenig vom Kontext auch vor, damit wir diesen Text auch etwas besser einbetten können. Wir sind ja hier in der berühmten Bergpredigt von Jesus in den Kapitel 5 bis 7. Und wir kommen hier im Kapitel 7 langsam zum Höhepunkt der Bergpredigt. Und dieser erste Teil des Höhepunktes sind diese Verse 7 bis 11, die wir heute zusammen anschauen wollen. Aber ich lese von Anfang des Kapitels an. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Amen. Lasst uns noch einmal vor der Predigt zusammen beten. O Vater, wie sehr wir deinen Geist brauchen, um dein Wort recht zu verstehen und anzuwenden. Bitte hilf. Amen.
Amen.
Ja, wir sind die letzten Jahre, zumindest immer wenn ich dran war bei der Predigt, durch die Bergpredigt gegangen. Und von daher war ich jetzt eine ganze Weile lang in diesen Texten. Und die sind mir sehr lieb geworden. Aber ich musste mir heute eingestehen, dass es nicht möglich sein wird, euch komplett mitzunehmen in den Kontext und in den Zweck der Bergpredigt und den Fragen, worum geht es? Das wäre etwas zu ausschweifend und wir würden, glaube ich, nicht zum eigentlichen Text und dem eigentlichen Text und den Fragen darin gerecht werden. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wer sich mehr mit der Bergpredigt auseinandersetzen möchte und das vertiefen will, wir haben auch bei uns in der Gemeinde eine Playlist, wo wir uns eben lange mit dieser Bergpredigt auseinandergesetzt haben in den Predigten. Übrigens auch herzliche Grüße von der Gemeinde in Gießen. Die lassen euch lieb grüßen. Und wir werden heute vor allem dieses Thema des Gebets in Versen 7 bis 11 anschauen. Und ich möchte kurz einfach dazu sagen, dass das Gebet in der Bergpredigt absolut zentral ist und einen zentralen Wert annimmt. Es ist deswegen zentral, weil wir das alles gar nicht tun können, was Jesus in der Bergpredigt fordert, ohne dass Gottes Eingreifen in unserem Leben sichtbar wird. Jesus fordert seine Jünger auf, in Kapitel 5 eine Gerechtigkeit zu haben, die besser ist als diejenigen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dies werden wir niemals haben, ohne Gottes Eingreifen. Und so lehrt Jesus schon ganz zu Beginn der Bergpredigt, in den Glückseligpreisungen. Glückselig sind die Armen im Geist. Er sagt, wir sollen arm zu Gott kommen, als Versager, als Bettler, als Sünder, die Gottes Vergebung und Veränderung brauchen. Und so redet Jesus auch ausführlich in Kapitel 6 dann über das Gebet. Und hier im Höhepunkt diese Predigt kommt eine dreifache Aufforderung in Vers 7. Bittet, sucht, klopft an. Das ist ein dreifacher Parallelismus. Im Hebräischen, auch in der Sprache von Jesus, sind Wiederholungen, die drücken etwas ganz Wichtiges aus. Hier wird ein starker Akzent gesetzt in der Bergpredigt. Eine eindringliche Aufforderung, alles bei Gott zu suchen, was wir für diesen schmalen Weg brauchen. Und er geht gleich dahinter, ging er ja ein auf diesen schmalen Weg, den wir gehen sollen. Einen schmalen, schwierigen Weg der Nachfolge. Und wir brauchen dafür das Gebet. Und wenn Jesus hier in Vers 7 sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, dann geht es nicht um Bitten im Allgemeinen, sondern um Gebet. Das sehen wir im Vers 11, weil er sagt dort, der Vater, der in den Himmel ist, wird Gutes geben denen, die ihn bitten. Also er sagt in Vers 7 eigentlich, bittet Gott und es wird euch gegeben werden. Und Jesus gründet diese Aufforderung zum Gebet auf ein Fundament, auf das stabile Fundament des Wesens und des Handelns Gottes. Und wir wollen heute vor allem dieses Fundament anschauen zusammen. Und uns dann hocharbeiten zur Aufforderung zu beten. Viele von euch haben vielleicht dieselbe Erfahrung gemacht, dass allein die Aufforderung, mehr zu beten, oft wenig gebracht hat. Und ich kenne das in meinem Leben, dass eine Aufforderung zum Gebet oft wenig hilft, sondern mir hilft es, mich mit dem Fundament, mit den Gründen auseinanderzusetzen. Weshalb soll ich beten? Und das ist mein Wunsch für heute. Dass ihr gestärkt werdet auch, vielleicht alte Dinge euch neu, frisch werden, um ein Fundament zu bekommen, dass ihr betet. Und wir werden sehen, dass das Fundament, das beginnt eigentlich ganz hinten in diesem Text. Das sind diese Verse 9 bis 11. Und wir werden als allererstes darüber nachdenken, dass Jesus sagt, dass Gott unser Vater ist. Und man könnte hier auch viel darüber sagen, was die Vaterschaft Gottes bedeutet. Jesus hat ja schon in Kapitel 6 gelehrt, dass wir unseren Vater im Himmel anbeten sollen. Aber weshalb erwähnt Jesus hier, dass Gott unser Vater ist? Und welchen Zusammenhang hat das mit der Aufforderung zu bitten? Und ich glaube, die erste Antwort ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben will. Erstens, Gott gibt als unserem Vater gerne. Gott gibt gerne. Weil Gott unser Vater ist, und er redet ja hier zu seinen Jüngern in der Bergpredigt, zu denen, die arm im Geist sind, die barmherzig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die mit ihren Sünden zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und wenn du auf Christus vertraust und er der Herr in deinem Leben ist, dann, weil Gott dein Vater ist, gibt er dir gerne. Und wir finden hier ein Argument vom Kleineren zum Größeren in Versen 9 bis 11. Wir lesen nochmal Vers 9. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Und die Antwort ist, niemand macht das, Jesus. Wir machen das alle nicht. Das wäre unbarmherzig. So handeln Väter nicht, weil sie ja ihre Kinder zu einem gewissen Grad auch lieben. Und Jesus sagt dann im Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Na, viele von uns, ihr habt auch viele Familien hier, oder? Habt viel Kontakt mit Familien. Ihr wisst, dass eine Vater-Sohn- oder Tochter-Beziehung davon geprägt ist, dass man gerne seinen Kindern gibt. Man hat Freude an ihrer Freude. Man sieht gerne ihre Gesichter, wenn sie gute Dinge von uns bekommen. Und wie viel mehr ist das bei unserem Vater im Himmel? In Lukas 12, Vers 32 sagt Jesus seinen Jüngern wieder, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hier haben wir wieder die Vaterschaft im Zusammenhang mit dem Geben. Und das Wort für Wohlgefallen bedeutet so viel wie Willigkeit, eine Bereitschaft, sogar ein Gefallen an etwas oder Lust, Freude, Vergnügen. In 2. Thessaloniker 2, Vers 9 wird dieses gleiche Wort benutzt für den Gottlosen, der Freude oder Gefallen hat an seiner Sünde, an Ungerechtigkeit. Und Gott hat Gefallen, Lust daran, seinen Kindern zu geben. Also es gibt irgendwas an diesem Austausch. Gottes Kinder bitten und er gibt. Dieser Austausch, es gibt etwas daran, was Gott zutiefst in seinem Herzen liebt und was ihn anspricht. Und er liebt diesen Austausch, weil er sich erstens für uns verpflichtet hat. Wie ein Vater oder eine Mutter für ihre Kinder verantwortlich sind, hat Gott, können wir sagen mit Respekt, ein Verantwortungsgefühl für seine Kinder. Und zweitens liebt er es zu gehen, weil er unsere Nöte mit großem Mitgefühl ansieht. Wenn wir seine Kinder leiden, leidet auch er. Und wir sehen das immer wieder in den Propheten, in Hosea zum Beispiel oder Jeremia. Gott hasst es, wenn sein Volk woanders seine Hilfe sucht. Er weiß, dass kein anderer Arzt heilen kann. In Jeremia 2 beschreibt er, wie kein anderes Wasser unseren Durst stillen kann. Und er liebt es wie eine Quelle, die gerne übersprudelt und die Landschaft um sich herum tränkt. Und so liebt auch er es zu geben. Und so ist Gott, so ist seine Natur, sein Charakter und sein Wesen. Und der Sohn Gottes trägt diese Charaktereigenschaft auch in sich. Der sagte, bittet und es wird euch gegeben werden, der rief in Jerusalem laut und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also Gott gibt gerne, aber ein guter, weiser Vater gibt nicht nur gerne, er möchte auch Gutes geben. Und das ist der zweite Punkt, der in diesen Versen gelehrt wird und den ich euch mitgeben möchte. Gott gibt Gutes. Jesus beschreibt nämlich das, was wir empfangen sollen in Vers 11. Er sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Das ist genau das, was diese Bilder auch ausdrücken sollen. Brot und Fisch sind gute Dinge. Stein und Schlange sind schlechte Dinge. Und lest die Glückseligpreisung. Seht, was Gott für gute Dinge uns geben will. Er will uns das Königreich geben. Er will, dass wir in dieser neuen Schöpfung mit ihm mitregieren und mitgestalten. Und lest im Kapitel 6 die wunderbaren Verse über Gottes Verheißung, dass er uns versorgen wird, schon jetzt, im Hier und Jetzt. Er sagt Dinge wie, euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Er sagt im Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also das sind schon gute Dinge, die Gott uns schenken will, Gottes Gerechtigkeit. Und dann sagt er, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er meint Kleidung, Essen, alles, was wir auf diesem Weg der Nachfolge brauchen werden. Wir sehen also eine deutliche Botschaft. Gott gibt gerne und er gibt Gutes. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und wir wollen uns fragen, weshalb sagt uns das Jesus, dass Gott gerne gibt und dass er Gutes gibt? Und wir können wahrscheinlich viele Gründe finden. Sicherlich damit wir erstens unseren Vater immer mehr lieben. Damit wir uns freuen an unserem Gott. Und Jesus beginnt die Bergpredigt mit 9-mal Makarios im Griechischen. 9-mal das Wort, was einfach bedeutet überglücklich. Es wird manchmal übersetzt als glückselig. Makarios, überglücklich. Wir sollen Gott fröhlich preisen lernen und Freude darin finden, wer Gott ist. Aber das Zweite, was wir lernen sollen, ich denke, was hier noch vordergründiger ist, ist die Sicherheit, dass Gott gerne Gutes gibt, ist ein felsenfestes Fundament für die erstaunliche Wahrheit in Versen 7 bis 8. Und wir kommen jetzt zu diesem ersten Teil der Aussage Jesu zurück. Ich habe die überschrieben mit Gott gibt garantiert. Und wir schauen uns nochmal Vers 7 und 8 an. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die werden das kennen, dass ab und zu mal eine schwierige Frage gestellt wird. Und es ist manchmal erfrischend, schwierige Fragen von den Kindern zu bekommen. Fragen, die wir Erwachsene manchmal fast vielleicht verdrängt haben. Und wir gezwungen werden, uns mit diesen Fragen auseinander. Vielleicht kennt ihr das. Wir kennen das sehr und dass wir manchmal sagen müssen, du, ich muss überlegen. Ich habe jetzt gerade keine Antwort. Und eine dieser Fragen, die bei unseren Kindern auch schon gekommen ist, ist, erhört eigentlich Gott immer Gebet? Also wenn ich für etwas bete, wird Gott es auch immer tun? Und ich möchte euch mal die Frage stellen, womit würdest du antworten? Wie würdest du diese Frage antworten? Würdest du mit Matthäus 7 bis 8 antworten. Bittet, so wird euch gegeben. Oder würdest du vielleicht mit Markus 11, Vers 22 bis 24 antworten? Bitte schlagt doch, oder ich ermutige euch, das auch aufzuschlagen einmal kurz. Markus Kapitel 11, Verse 22 bis 24. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und so wie Jesus das dort gesagt hat, sagt er hier, denn jeder, der bittet, empfängt. Würdest du mit diesen Bibelstellen deinem Kind antworten? Und wir müssen beim Bibellesen, wir müssen es wagen, kritische Fragen zu stellen. Wie meinst du das hier, Jesus, genau? Vielleicht sagt einer, Jesus, ich will reich werden. Und Gott wird mich hören, wenn ich nur lange genug darum bitte. Oder die Person in unserer Gemeinde, die ist deswegen so kränklich und angeschlagen, weil sie einfach nicht genug Glauben hat. Und wir müssen uns die Frage stellen, meinst du das wirklich so, Jesus? Alles, was ihr auch betet und bittet, dürfen wir den Punkt wirklich nennen, Gott gibt garantiert. Ist es wirklich so? Und ich möchte als erstes auf diesen Einwand eingehen. Was meint Jesus? Meint er wirklich alles? Meinst du alles, Jesus, wenn du das sagst? Jesus hat nämlich in Vers 11 bereits beschrieben, was wir empfangen sollen. Nochmal als Erinnerung, vielmehr wird euch euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Aha, wir sollen uns also Gedanken machen, was ist eigentlich gut? Und was ist auch im Kontext der Bergpredigt gut? Und er hat eigentlich schon beschrieben in Kapitel 6, Vers 9, worum wir bitten sollen. Betet ihr nun so, geheiligt werde dein Name. Also zu erleben, wie Gott in deinem Umfeld geheiligt und geliebt und gepriesen und verherrlicht wird. Wenn wir das Vaterunser lesen, merken wir, dass diese Dinge auch uns gut tun. Wenn wir zu Jesus gehören, freuen auch wir uns, wenn Gott verherrlicht wird. Und Gottes Güte sieht auch unsere täglichen Bedürfnisse. Jesus lehrt uns zu beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt, das gehört sicherlich auch mit in dieses Gut. Die Grundversorgung, Kapitel 6, die Kleidung, das Essen, diese Dinge sind auch gute Dinge. Also Jesus hat schon gesagt, was wir bitten sollen und was uns der Vater geben wird, also Dinge, die gut sind für uns und Gott verherrlichen. Und ich glaube, dass diese zwei Aussagen, also Gott gibt Gutes im Kapitel 7, Vers 11 und betet ihr nun so, geheiligt werde dein Name aus dem Kapitel 6, Vers 9, dass diese zwei Aussagen sich sozusagen schützend über die Aussage in Kapitel 7, Vers 8 strecken, jeder, der betet, empfängt. Das sind wie die zwei Flügel der Cherubim auf der Bundeslade, die sich schützend über diese Stelle überschatten und sie beschützen. Und sie wehren diese Aussage gegen falsche Interpretationen. Im Lukas-Evangelium benutzt Jesus das gleiche Bild eines Vaters, der seinen Kindern garantiert gibt in Bezug auf den Heiligen Geist. Er sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und das ist ja gerade die gute Sache, das Geschenk Gottes und auch die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er bringt uns die guten Gaben vom Vater in unser Leben und alles zur Ehre Gottes. Er will, dass Gottes Name geheiligt werde. Das heißt, Jesus hat hier eine konkrete Art von Gebet im Sinn. Er hat im Sinn ein weises Gebet von einem Menschen, der weiß, was gut ist. Ein Gebet, welches dadurch auf die Ehre Gottes ausgerichtet ist. Und ich kann euch einige Gebete nennen, die nicht erhört werden. Herr, gib uns einen Brotvorrat bis zu unserem Lebensende, damit wir nicht mehr täglich vertrauen müssen. Oder lass meine Kunden auf meine Tricks reinfallen, damit ich mehr kriege. Oder nimm meine körperlichen Beschwerden weg, damit ich meinen irdischen Träumen nachjagen kann. Oder lass meine Kinder einfacher werden, damit ich ein gemütliches Leben führen kann. Oder gib, dass ich mich heute so verhalten kann, damit die Leute mich mögen und ich im Mittelpunkt stehen kann. Und die Schrift sagt zu diesen Dingen in Jakobus 4, Vers 3, ihr betet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es an euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, das ist eigentlich die zentrale Frage für uns. Welche Dinge sind gut und welche tragen dazu bei, dass Gottes Name geheiligt wird? Vielleicht das Gebet, gib mir Gunst in den Augen meines Arbeitgebers, damit ich dort ein Zeugnis sein kann für dich. Das würde dich doch ehren, Vater. Und deswegen sollen wir zuversichtlich beten für Dinge, die Gott ehren, sowie auch die in sich selbst gut sind. Das ist eine wunderbare Kombination. Für manche Christen bedeutet die Ehre Gottes anscheinend, dass sie fast ein schlechtes Gewissen haben, für gute Dinge zu beten. Sie sagen, ja, es geht ja nicht um mich, es geht um die Ehre Gottes. Und sie beten auch fast schon für schlechte Dinge vielleicht, weil sie sagen, ja, Leid erzieht uns ja und letztlich wird Gott geehrt und das wird irgendwo auch gut sein für uns. Und ich glaube, hier ist auch eine gewisse Wahrheit dran. Es gibt Dinge, die an und für sich schlecht sind, aber einen guten Zweck haben. Wir sehen das am Ende von der Bergpredigt, dass die Stürme gegen beide Häuser kommen, auch gegen den gerechten Mann, und sie zeigen uns, was unser Fundament ist. Die Stürme, die sind an und für sich schlecht, aber sie dienen einem höheren Ziel Gottes. Ja, Gott weiß, sich Ehre zu schaffen durch das Leiden und Verzichten seiner Kinder. Aber Gott weiß, wann er Leidenszeiten in unser Leben bringt. Und das ist hier nicht der Fokus dieser Aufforderung in den Versen. Wir sollen für gute Dinge beten. Er nennt Dinge wie Fisch und Brot. Und welches Kind bittet schon, dass sein Vater ihm eine Schlange oder einen Stein geben wird? Und wir beten also nicht und wir sollen nicht beten für möglichst viel Leid auf der Arbeitsstelle, damit wir dann in diesem Leiden Gott irgendwie verherrlichen können. Ein Kind fragt ja auch nicht nach Steinen und Schlangen. Und das Kind sagt auch nicht, Vater, ich komme zu dir, gib mir entweder Brot oder einen Stein, du weißt schon, was für besser ist für mich. Im Gegenteil, Gott möchte, dass wir gute Dinge in unserem Leben anvisieren und begehren und im Gebet vor ihm bringen. Und er will uns unseren Geschmack heiligen, sodass gute Dinge für uns nur gut sind, wenn sie Gott ehren und sein Reich voranbringen, wenn sie uns auf dem Weg dieser Nachfolge helfen. Dinge, die gut sind, aber uns nicht zu einer Kette werden, die uns hindert, Jesus nachzufolgen. Und deswegen dürfen wir unsere Zweifel ablegen und spezifisch und konkret für Dinge beten, die diese zwei wunderbaren Bedingungen erfüllen. Sind sie gut und ehren sie Gott? Und manche von euch kennen eine noch viel beunruhigendere Frage. Ein Zweifel, der sich immer wieder in unsere Gebete schleicht und der uns abhalten kann, dieser Verheißung, Gott gibt garantiert, zu vertrauen. Und dieser zweite Einwand lautet folgendermaßen: Es gibt doch Dinge, die gut sind und Gott ehren würden, aber wo Gott doch nicht erhört. Und vielleicht fallen euch hier Beispiele aus eurem Leben ein. Das Beten für die Rettung eines geliebten Freundes oder für ein Kind. Und vielleicht dieses Gegenüber wird immer weniger offen für das Evangelium, scheint immer mehr verhärtet zu sein in seinen Sünden. Ich hatte solche Situationen mit meinen Physikmitstudenten, die zu Beginn offener waren und es Hoffnung irgendwo gab und ich habe für sie gebetet, aber sie wurden immer verschlossener und teilweise eben auch abweisender. Und es war für mich frustrierend. Ich habe viel Zeit in das Gebet reingesteckt für sie, aber es kam ich habe nie was gesehen davon. Und ich habe oft gebetet, wie würdest du Gott geehrt werden, wenn doch der oder der zu dir umkehrt? Und natürlich müssen wir, wenn wir das größere Thema des Gebets in der Bibel berücksichtigen, bedenken, dass wenn unsere Gebete nicht erhört werden, es deswegen sein kann, dass wir Sünde dulden in unserem Leben. Weshalb Gott nicht auf unsere Gebete hört. In 1. Petrus haben wir ein klares Beispiel von Ehemännern, die nicht mit Verständnis, mit Einfühlungsvermögen mit ihren Frauen wohnen und dessen Gebete dann verhindert werden. Es kann auch mangelndes Verständnis sein, von was gut wäre, unreife Gebete, die Gott eben nicht beantwortet, weil er ein liebender Vater ist. Und ich muss sagen, diese Zeit im Studium, die war für mich eine Zeit der Selbstprüfung. Ich habe mich viel gefragt, Herr, weshalb erhörst du meine Gebete nicht? Wo verunehre ich dich? Was sind Bereiche in meinem Leben, wo ich zu dir umkehren muss? Und es waren auch gute und wichtige Fragen für mich. Aber ich glaube, dass das noch nicht die ganze Antwort auf diese Frage ist, auf diesen Zweifel. Wir sehen nämlich auch in der Bibel, dass Paulus, es gab kaum einen Mann, der mehr bestätigt wurde von Gott, als der Apostel Paulus. Und Paulus beschreibt eine solche Situation, wo ein Gebet nicht erhört wird. Und die ist in 2. Korinther 12, Versen 7 bis 9. Und vielleicht lohnt es sich hier, das auch kurz aufzuschlagen. Jens, wie lange? Zweiter Korinther 12, 7 bis 9. Noch einmal zur Erinnerung, wir sind bei dieser Verheißung, bittet und es wird euch gegeben werden. Und wir fragen uns jetzt, ist es wirklich so, dass Gott garantiert gibt? Gibt es vielleicht doch Situationen, wo das nicht zutrifft? Und ich lese euch ab Vers 7 vor. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wir wissen nicht ganz genau, was dieser Dorn oder dieser Engel Satans war. Ein Dorn ist ein Bild, wahrscheinlich vielleicht für ein körperliches Leiden. Paulus leidet auf jeden Fall. Er beschreibt es, dass er mit Fäusten geschlagen wird. Es war unangenehm. Paulus litt darunter. Und der Gedanke, der bei Paulus da war, ganz sicher war, Gott, nimm mir diesen Dorn weg. Ich kann dann besser für dich arbeiten. Paulus hatte dieses Ziel, Christus zu kennen und effektiv zu sein, seine Zeit für ihn zu nutzen. Er hat nicht gebetet, nimm den Dorn weg, damit ich ein gemütliches Leben habe. Er hat gesagt, nimm ihn weg, damit ich besser für dich arbeiten kann. Bei Paulus war das auch nicht so, und wir sehen das hier in dem Text nicht, dass er irgendwo Sünde duldete und deswegen nicht erhört wurde, aber sein Gebet wurde hier mit Nein beantwortet. Und versetzt euch mal in die folgende Situation, das nächste Mal, wenn ihr Hilfe braucht, Gottes Hilfe, dass wenn etwas in eurer Familie ist, wo ihr eine Not habt und Gott braucht, dass er euch raushilft, sollst du wirklich mit Zuversicht jetzt eigentlich hingehen und Gottes Versprechen ihm sagen? Wenn Gott einerseits sagt, wer betet, wird empfangen, also Gott gibt garantiert, aber wenn Gott andererseits Paulus nicht gibt, wofür er betet. Und die Frage stellt sich uns, wie können wir dann noch Gottes Verheißungen ernst nehmen, Geschwister? Wie können wir zuversichtlich beten? Wie können wir so bitten, wie Jesus sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt? Und ich will euch einige Antworten und Gedanken, die mir hierzu geholfen haben, zum Teil auch im Auseinandersetzen mit diesen Texten, weitergegeben. Das erste ist, in der Situation von Paulus hat Gott geantwortet, und zwar auf so eine Art und Weise, dass Paulus sieht, dass Gott ihm das Gute gegeben hat. Paulus betet, dass dieser Engel Satans ihn in Ruhe lässt, damit er Gott besser dienen kann. Und nach der Erhörung Gottes kann er Gott besser dienen. Schaut mal, wie er die Situation beschreibt. Vers 7 nochmal. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Und dann nochmal die Wiederholung, damit ich mich nicht überhebe. Und dann im Vers 9b sagt er, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Also Gott hat geantwortet auf so eine Art und Weise, dass Paulus sieht, dass Gott ihm sein Gebet beantwortet hat und Gutes gegeben hat. Zweite Antwort, zweite Beobachtung. 2. Korinther 12 scheint eine Ausnahme zu sein im Gebetsleben von Paulus. Weil ich glaube, das ist gerade Teil des Arguments von Paulus. Sein Argument für die Korinther ist, seht doch mal, Korinther, seht, dass Gott mir, ihr wisst doch, dass Gott mir meine Gebete erhört. Aber seht, in dieser Sache hat er mir diese Sache verwehrt. Es war außergewöhnlich. Dies sollte euch stutzig machen. Das sollte uns zum Nachdenken bringen, dass Gott hier nicht erhört hat. Es gibt eine Lektion dahinter und die Lektion sagt er auch. Er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eine der Hauptlektionen im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief. Das heißt, ich glaube, was Paulus hier nicht macht, ist, er beschreibt nicht sein normales Gebetsleben, sein tagtägliches Gebetsleben. Und somit nicht eine normale Erhörung von Gebet. Sondern ich glaube, dieser Text sagt uns, dass die normale Erhörung bei Paulus eigentlich ja war. Paulus war ein Mensch, der es gewohnt war, dass Gott seine Gebete erhört. Und das Dritte, was wir hier sehen, Paulus hat gezielt gebetet. Paulus hat nicht gebetet, könntest du Gott vielleicht, wenn es gut ist, diesen Dorn wegnehmen? Aber du tust eh, was du willst. Nein, Paulus betet, dass er von mir ablasse. Dreimal. Und das Wunderbare ist, dass Gott ihn nicht tadelt dafür, dass er gezielt gebetet hat, sondern im Gegenteil, Gott belohnt ihn dafür. Ohne dieses Gebet hätte Paulus nie den Sinn seiner Leiden erkannt und wäre nie dahin gekommen, sich zu freuen. Gott hat auf sein gezieltes Gebet hin den Vorhang aufgerissen und ihm die geheimen und wunderbaren Wege Gottes gezeigt. Also Paulus hat sehr wohl konkret gebetet, mit der Erwartung an Gott, nimm den Pfahl weg. Und auf sein konkretes, zuversichtliches Gebet hat Gott belohnt. Das heißt, ich glaube, was uns diese Stellen sagen, dass es gibt Gebete und es ist eher die Ausnahme, sollte eher die Ausnahme sein, wo zwar unser Leben vor Gott, unsere Motive, wo sie stimmen, aber wo wir aufgrund unserer Begrenztheit nicht sehen können, dass die 1:1 Erhörung des Gebets nicht zielführend wäre. Und wo eben diese beiden schützenden Flügel, geheiligt werde dein Name und Gott gibt Gutes, wo sie eingreifen müssen und uns beschützen müssen vor einer wörtlichen Erfüllung. Und in diesen Situationen lautet die Antwort Gottes, nein, Aber wir lernen auch aus diesem Text, Gott erhört selbst diese Gebete. Paulus ist dann auch mindestens zufrieden und so zufrieden und dankbar, wie wenn Gott sein Gebet 1:1 umgesetzt hätte. Und wir sehen ein wunderbares Beispiel davon. Ich möchte euch nochmal einen letzten Text hier mitgeben. Ich glaube, es ist der letzte Text. Aus Genesis Kapitel 17, die Verse 15 bis 21. Genesis, 1. Mose, Kapitel 17, Verse 15 bis 21. Wir finden hier ein Gespräch zwischen Abraham und Gott. Und wir finden hier auch ein Gebet von Abraham drin. Und wir beginnen Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Also, die Verheißung Gottes. Segen erstens, Nationen und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Möge doch Ishmael vor dir leben. Ishmael war schon auf der Welt, war schon da zu der Zeit. Möge doch Ishmael vor dir leben. Das ist ein Gebet des Abraham. Und Gott sprach, Vers 19, ist die Antwort Gottes auf sein Gebet: Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ishmael habe ich dich erhört. Siehe, hiermit erstens segne ich ihn, und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. Zweitens, 12 Fürsten wird er zeugen. Und ich werde ihn zu einer großen Nation, drittens, machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und ich glaube, wir sehen hier wunderbar in den Versen 16 bis 20, selbst in seinem Nein, erhört er das Gebet von Abraham. Abraham hat gebetet, dass Ishmael vor ihm leben soll. Also, dass diese Verheißungen von Vers 16 auf Ishmael fallen soll. Und Gott sagt: Nein, ich werde dir den Isaak geben, aber ich werde dir diese Verheißungen auch für Ishmael geben, weil du gebetet hast. Also er gibt ihm unendlich viel mehr, als Abraham je erwartet hätte. Er gibt ihm ein Wunder. Seine Frau Sarah wird schwanger. Und er gibt ihm das, was er gebeten hat. Und ich glaube, das ist gemeint mit Epheser 3, Vers 20, wenn Paulus sagt: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Und Paulus lenkt uns hier auf eine Tatsache, die wir immer wieder in der Schrift sehen. Gott ist freigebig. Wir sehen hier diese drei wunderbaren Wahrheiten drin. Er gibt gerne. Und Gott gibt Gutes. Und Gott gibt garantiert mehr. Und diese Ausnahmen, wo Gott Nein sagt, die sollen unsere Zuversicht in Gottes Treue und Zuverlässigkeit nicht wegnehmen. sondern sollten sie sogar steigen. Weil wie gut ist es doch, dass Gott uns korrigiert, wenn wir für Dinge beten, die an und für sich gut sind und Gott ehren könnten, die letztlich aber nicht zum guten Ziel führen würden. Und das bedeutet für uns, wir müssen nicht mit perfekter Voraussicht und unendlicher Weisheit und Reife beten, sondern wir dürfen auch Fehler machen. Und Gott hat diese Voraussicht und Weisheit. Und er kann unsere Gebete korrigieren und in richtige Bahnen lenken. Und so schafft es Gott, Gebete von Kindern, die unreif sind, zu erhören. Und zwar auf genialste Arten und Weisen. Genauso wie er die Gebete eines Paulus erhört und seine Verheißungen wahrmacht. Ich möchte ein kurzes Fazit machen für uns. Was sagt das uns über das Gebet? Und auch über unsere Haltung im Gebet. Ich glaube, einerseits lehren uns diese Texte, dass wir eine Grundhaltung einnehmen sollen. Ja, Gott weiß, was gut ist. Er ist souverän. Jesus hat es auch in Vers 11 gesagt. Er ist der Vater im Himmel. Er ist der Töpfer, wir der Ton. Er wird machen, was in seinen Augen gut ist. Wir sollen diese Grundhaltung haben. Aber andererseits sollen wir dennoch mit Zuversicht und Mut konkrete Dinge erbitten und Gott durch seine Verheißungen beim Wort nehmen. Gott, du hast gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Wir dürfen mit Gott ringen und ihn bezwingen. Und in unseren Augen gute, ihn ehrende Dinge von ihm erbitten und nehmen. Und glauben, dass er sie geben wird. Ja, dass sie uns schon rechtmäßig gehören. Er sagt, jeder, der bittet, wird empfangen. Und wenn wir uns auf unser Beispiel zurückgeben, gib mir Gunst in den Augen meines Arbeitsgebers, damit ich dort für dich zeugen kann, wissen wir zu 100%, dass das Beste ist für uns? Kann es nicht sein, dass Gott mich an meinem Arbeitsplatz zum Leiden beruft und will, dass sich meine Situation verschlechtert und dauerhaft so bleibt und sich so irgendwie Ehre bereiten wird und uns darin Gutes geben will? Wir wissen es einfach nicht. Aber wir dürfen trotzdem diese Gebete mit Zuversicht und gezielt und mit Vertrauen vor Gott bringen und Gott gefallen diese Gebete. Du hast die Verheißungen Gottes, jedem, der betet, wird gegeben werden. Und deswegen sollst du in so einer solchen Situation nicht locker lassen. Auch wenn es schlimmer werden würde, wenn der Arbeitgeber plötzlich gegen dich ist. Dass du dranbleibst. Dass du Gott bestürmst, so wie du einen schläfrigen Nachbarn wecken müsstest oder einen ungerechten Richter mit deinen Anträgen nerven würdest. Ringe mit Gott in diesen Situationen. Ja, selbst wenn Gott gegen dich zu arbeiten scheint. Und im Normalfall wird Gott dein Gebet zu seiner Ehre erhören. Und sollte Gott dir doch irgendwann klar zeigen, dass seine Antwort ein definitives, souveränes Nein ist, so wie bei Abraham. Er ist Gott und nicht wie wir. Er hat seine Gründe. Und sollte das so sein, dann frage Gott, was ist der größere Segen, den du geben willst? Du hast gesagt, dass du erhören wirst. Ich habe diese 6 Monate dafür gebetet, gezielt. Du hast es gesehen. Und du hast dem Abraham statt dem Ishmael einen Isaak gegeben. Und ich warte auf meinen Isaak. Und ich warte wie Jakob, der sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Mögen diese Wahrheiten euch als Gemeinde und persönlich ein Fundament geben, damit ihr und du persönlich voller Zuversicht diesem Befehl nachkommst. Bitte Gott, suche Gott und klopfe bei ihm an. Amen.